Ja, liebe Geschwister, nachdem die Techniker hier fertig sind, können wir den Gottesdienst auch beginnen oder diese Bibelarbeit heute Abend, wie wir es machen, immer wieder und ganz bewusst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich hatte ja nun in der letzten und vorletzten Woche schon immer wieder über die Verse nachgedacht, die uns so in der Woche mitgegeben sind. Und Latere, da geht es um Freuet euch. Jerusalem hat so viele schöne und so viele traurige Stunden erlebt. Und an diesem Punkt sollen wir uns freuen. Da heißt es in Jesaja 66, freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt. Alle, die ihr sie lieb habt, freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Und das kann man sich vorstellen, wenn man über eine Situation traurig war und auf einmal wendet es sich. Und dann ist man erleichtert und dann ist man fröhlich. Und für mich wäre diese Passionszeit nicht auszuhalten, wenn ich nicht schon ein Stück weit wüsste, wie sie zu Ende geht. Und da ist also immer schon so der Blick nach Karfreitag, aber auch immer schon der Blick nach Ostern. Es ist einer der traurigsten Tage in unserer Geschichte, in unserer Kirchengeschichte, aber es ist der wichtigste Tag für unsere Heilsgeschichte. Kommen da später drauf. Der Wochenspruch ist aus Johannes 12 und da gibt es eine Situation, da kommen Griechen und wollen Jesus sehen und eine ganz merkwürdige Situation. In den Kontext muss ich ein anderes Mal drauf eingehen. Aber die Verse möchte ich lesen von 23b bis 26. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Ich möchte mal ganz kurz auf das Wort Hasst eingehen. Das ist eine Gegenüberstellung. Das ist nicht, dass ich mich hassen soll. Mein Auftrag ist, ich soll mich lieben und den Nächsten wie mich. Also ich soll mich nicht hassen und den Nächsten hassen wie mich. Sondern ich soll mich lieben, aber hassen ist hier konträr zu dem, was es sonst heißt, in sich selbst verliebt zu sein. Sondern das Leben eben nicht da an erster Stelle stehen oder den Wunsch. Hier weiter. Wer mir dienen will, der folge mir nach und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. In den Evangelien finden wir viele Gleichnisse Jesu. Ich sage das nochmal, die sind uns mitgegeben, aber die Evangelien zielen eigentlich auf die Kreuzigung und dieses alles, was darum ist, Auferstehung und Himmelfahrt statt. Jesus hat sicherlich viel, viel mehr Wunder gewirkt, als uns bekannt sind. Und es ging ihm auch gar nicht so in erster Linie. Die Botschaft ist die Botschaft vom Kreuz. Aber wenn Jesus ein Gleichnis auslegt oder sagt, dann hat er natürlich immer damit etwas zu sagen. Und wenn wir da einmal durch die Bibel blättern, dann finden wir sehr viele Gleichnisse, die es mit einem Samenkorn zu tun haben. Ich denke da beispielsweise an dem Unkraut unter dem Weizen. Da ist jemand und sät den Samen und sät den Samen. Dann geht er nach Hause und dann kommt abends der Feind und sät Unkraut unter den Samen. Natürlich geht beides auf. Oder in Matthäus 13, da ist uns ein Beispiel gegeben von dem Senfkorn. Senfkorn ist das kleinste Korn unter den Samen. Und später haben wir einen kleinen Baum, etwa 3-4 Meter Höhe, da können dann Vögel drauf sitzen. also größer als die Halme, die wir sonst kennen. Und selbstverständlich denken wir an das vierfache Acker. Das ist in Markus 4 und es ist so bekannt, da gibt Jesus ein Gleichnis und hat vier verschiedene Bilder im Auge. Da ist das erste, wenn der Seemann sät, dann fällt etliches auf den Weg. Dann kommen die Vögel, picken, weg. Und da ist anderes, wenn der Seemann sät, das fällt dann auf dem felsigen Boden, auf den steinigen Boden. Kann keine Wurzel bilden, früher oder später verdorrt es. Und dann ist auch einiges von den Samen, was unter den Dornen fällt. Und natürlich wachsen die Dornen auch, schlussendlich ersticken sie es. Aber dann gibt es den Samen, der auf gutes Land fällt, geht auf, wächst und bringt Frucht. Hier in Markus heißt es, einiges trug 30-fach, einiges 60-fach, wiederum anderes 100-fach. Und Jesus schließt dieses Beispiel mit den Worten, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt also, Jesus will uns hier mit diesem Gleichnis zum Nachdenken bringen. Einige wissen es, ich bin gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, aus Bochum. Und manchmal hört man das auch, ohne dass ich das wünschte, dass man es hört, aber komme eben aus dem Ruhrgebiet. Und mein Opa, der hat damals ein Haus gehabt, das war mit einem riesigen Garten. Es war ein wahnsinnig langer Garten hinter dem Haus. Und dazu muss man wissen, dass der Opa eben aus Mecklenburg-Vorpommern kam, also aus Ostpreußen, und er liebte Landwirtschaft. Nun war ich jetzt ja noch ein bisschen klein und dann hat er mich öfter mal so mitgenommen in seinen Garten und ich hatte nicht so viel Verständnis davon. Aber an etwas erinnere ich mich, wenn er so erfreut lächelte, blickte und mich loszog, dann wusste ich, jetzt musst du da mitgehen. Und dann nimmt er die Mistgabel, die Forke und fängt an, alte Kartoffeln in den Boden zu legen. Die sahen so aus, als wenn man die nicht mehr gebrauchen könnte. Und später zog er mich wieder in den Garten und dann hatten wir Frucht. Aus dieser alten, ja verknorrten Knolle kamen auf einmal 5 bis 7 kleine frische Kartoffeln. Der Garten ist nicht mehr. Später wurde eine Stadtautobahn dran gebaut. Danach kam eine Zuglinie noch. Der Garten hat sich verkleinert. Das Bild ist geblieben. Wenn der Samen aufgeht, entsteht Frucht. Aber Frucht kann nicht ohne den Samen entstehen. Und das Wortbild, das Jesus hier so umfangreich erklärt oder so einfach, müssten wir mit vielen, vielen Worten auslegen. Ich denke, für heute Abend reicht es, wir haben das Bild verstanden. Die Worte zielen natürlich zunächst auf Jesus hin. Dass der Herr Frucht bringen wird, das sagt schon der Prophet Jesaja. In 53 heißt es, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Im Hebräerbrief 2 lesen wir das mit anderen Worten. Da heißt es, weil sie alle von einem kommen, beide, der da heiligt, die da geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder und Schwestern zu nennen. Psalm 22, der unbedingt auch in die Passionszeit gehört, sagt, ich will deinen Namen verkünden, meinen Brüdern, und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Und dann wird auch wieder Jesaja zitiert, Jesaja 8. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Oder dann, siehe da, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Wir hatten ja schon in der letzten und vorletzten Woche darüber nachgedacht, was das bedeutet. Mensch zu werden, Gottes Sohn zu sein. Und im Hebräerbrief lesen wir, und das haben wir oft bedacht, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat er gleichermaßen daran Anteil, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein muss. Das ist also die Frucht des Todes, dem Satan die Macht genommen und uns Menschen davon erlöst, dass wir Knechte Satans sein müssen. In dieser Geschichte von Johannes 12 sagt Jesus über sich: Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, und nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen. Das ist ein Machtkampf. Jesus muss nach Golgatha, ja, aber aufgrund dessen wird Satan ausgestoßen, der Fürst dieser Welt. Und da sagt Jesus was ganz Entscheidendes: Und wenn ich erhöht werde von der Welt, von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben müsste. Gerade durch das Kreuz hat der Sterbende triumphiert. Man würde so menschlich denken, da ist alles zu spät, da ist alles vorbei. Aber nein, am Kreuz triumphiert Jesus. Es kommt was ganz Trauriges aus dem Matthäusevangelium. Wenn Jesus nach dem Matthäusevangelium, wir haben sieben Worte vom Kreuz in dem Evangelium, aber wenn ich jetzt einmal das Matthäusevangelium zugrunde lege, dann sind die letzten Worte Eli, Eli, Lama, Sabbatani. Aber bitte, liebe Gemeinde, so hat Jesus das nicht gesagt. Der war am Ersticken. Er hing am Kreuz. Die letzten Worte waren Eli, sicherlich eine lange Pause. Dann nochmal Eli, dann sicherlich wieder eine lange Pause. Und dann Lama, aber Satani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Leute, die unter dem Kreuz stehen, die denken, er ruft Elia, weil er sagt Eli. Und dann bekommt er nochmal den Schwamm mit Essig und kurze Zeit später verstirbt er. Offenbarung 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, Apostel Johannes: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen, mitten unter den Ältesten, ein Lamm stehen wie geschlachtet. Aber hier muss Johannes hören: Weine nicht, wir sind traurig. Es ist Karfreitag, der Blick zum Kreuz. Aber freue dich mit Jerusalem. Was hier geschrieben ist vom Löwe aus Juda, ist die Prophezeiung aus Genesis, aus 1. Mose 49. Als Jakob seine Söhne segnet, sagt er: Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Ja, das werden sie und das tun sie. Aber vorher musste das geschehen. Gerade durch das Kreuz hat der Sterbende dem Fürsten der Welt die Rüstung entraubt. In Kolosser 2 lesen wir: Er, also Jesus, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan, an das Kreuz geheftet. Er, Jesus, hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Wer Jesus am Kreuz nicht erkennt, der ist auch für Satan blind. Denn Jesus ist am Kreuz gestorben um die Werke Satans zu beenden. Und dann hat er gerufen, es ist vollbracht. Und dann, als die Frucht gestorben ist, der Samen gestorben ist, dann kommt die Frucht. Dann kommt Ostersonntag. Und da kommt das Weizenkorn aus dieser Erde hinaus. Dadurch bricht es die Erde. Und dann kommt Himmelfahrt. Dann wird aus diesem Samenkorn, das durch diese Erde kommt, richtig eine Auferstehung, die wächst so hoch, damit wir Himmelfahrt feiern können. Und durch diesen Samenkorn kommt auch das Pfingsttag. Und durch diesen Pfingsttag kommen diese vielen Samenkörner, die wir kennen, in unserer Gemeinde, in vielen anderen Gemeinden, bis an das Ende der Welt. Das ist der Same des Gehorsams. Das ist der Weg von dem Kreuz. Diese Worte, sagte ich, zielen zunächst auf Jesus hin. Aber diese Worte zielen auch auf uns hin. 1. Korinther 15, da heißt es, so auch die Auferstehung der Toten, und da reden wir von uns. Es wird gesät verweslich, wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Hätten wir jetzt kein Covid-19, hätten wir nicht die Pandemie, würde ich euch bitten, das Lied 535 aufzuschlagen. Die Sach ist dein, Herr Jesu Christ. Die Sach, an der wir stehen, und weil es deine Sache ist, wird sie nicht untergehen. Allein das Weizenkorn, bevor es fruchtbar spross zum Licht empor, wird sterbend in der Erde Schoß vorhergehen, ein ewig Wesen los, im Sterben los, vom eigenen Wesen los. Du gingst, o Jesu, unser Haupt, durch Leiden Himmel an und führest jeden, der da glaubt, mit dir die gleiche Bahn. Wohlan, so führ uns allzugleich zum Teil am Sterben und am Reich. Führ uns durch deines Todestor samt deiner Sach zum Licht empor. Zum Licht empor durch deines Todestor. Du starbest selbst als Weizenkorn und sankest in das Grab. Belebe denn, o Lebensborn, die Welt, die Gott dir gab. Send Boten aus in jedes Land, dass bald dein Name werd bekannt, dein Name voller Seligkeit. Auch wir stehen dir zum Dienst bereit, zum Dienst bereit, zum Dienst in Kampf und Streit. Ich bete. Himmlischer Vater, auch dafür möchten wir danken, dass du uns dieses Bild so deutlich malst und schenkst und dass wir jetzt verstanden haben, was du tun musstest, damit wir hier sitzen dürfen. Herr, danke, dass du gehorsam warst, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und so nimm uns rein, himmlischer Vater, dass auch wir von dir lernen können, dass wir auch lernen können, zu verzichten, um dir die Ehre zu geben, um dir gehorsam zu sein. So bitte ich, himmlischer Vater, für diesen Abend, dass du uns segnen möchtest, dass du uns gute Gedanken schenken möchtest und deinen Frieden. Amen. Die Stimme sagt mir gerade, ich darf nicht mehr so laut sprechen, also Harry, dreh so ein bisschen hier am Regler. Ich werde etwas leiser werden müssen, sonst wird es am Ende ganz schwach. Der heutige Abend und der folgende, da geht es um die Ämter Jesu Christi. Und heute wollen wir uns auf das prophetische Amt Jesu Christi orientieren und konzentrieren. Und das prophetische Amt ist die Offenbarung und das Wort und die Verkündigung. Das macht ein Prophet. Und nächste Woche geht es dann da weiter, das hohe priesterliche Amt Jesu Christi, was er innehatte, und der hohe Priester vertritt den Menschen vor Gott. Und dann auch am nächsten Mittwoch möchte ich dann abschließen mit dem königlichen Amt Jesu Christi. Da geht es um die Autoritätsbezeichnung und den Herrschaftsbereich seiner Diener. In den Alten Testament, in den Heilzeiten, gab es drei Ämter, theokratische Ämter, in denen man gesalbt werden musste. Und das bedeutete, dass also wer gesalbt war, öffentlich gesalbt war, war sein Leben lang eben in dieses Amt eingesalbt worden. Der Prophet Elia, an einem Punkt müde geworden, bekommt von Gott den neuen Auftrag, neue Männer zu salben, einmal als Könige, aber auch als Prophet, den Elisa. Und nun habe ich jetzt nicht Salböl hier oder etwas Besonderes, aber ihr könnt euch vorstellen, dass man das ausgoss auf jemand, in die Haare verrieb und dann entsprechend auch ihn gesalbt hat. Und alles, was zugesehen hat, wusste nun eine öffentliche Show, dass dies zur Salbung diente. Der Auftrag des Propheten war, das Wort Gottes zu verkündigen. Der Prophet sollte Licht in die Dunkelheit der Menschen bringen. Und der Prophet war einfach da, das Reich Gottes aufzubauen mit der Wahrheit. Es gab natürlich immer zwei Arten von Propheten, den wahren Propheten und den falschen. Und raus konnte man das bekommen, wer wahr und wer falsch hat, wenn sich die Wahrheiten oder wenn sich das Ereignis nicht bewahrheitete. Dann konnte man sagen, das ist ja gar nicht wahr gewesen, also war es ein falscher Prophet. Heute in der Theologie geht man da ein bisschen anders ran und sagt, das kann ein Prophet gar nicht gewusst haben, das kann gar nicht wahr sein. Aber das ist ein anderes Thema, komme ich später nochmal zu. Die Salbung des hohen Priesters. Da heißt es in 3. Mose 8, Mose goss von dem Salböl auf Aarons Haupt und salbte ihn, dass er geweiht würde. Der Priester brachte dann die Schuldopfer für das Volk. Und der Priester brachte auch hier diese Schuld auf das Tier optisch dar. Das war nicht irgendeine Handlung. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier beim Segen das Kreuz machen, dann sehen wir gedanklich vielleicht ein Kreuz. Aber da war wirklich ein Tier, da war wirklich ein Lamm. Da war etwas, was die Menschen sehen konnten. Und der Priester, wenn er das getan hat, erlöste er auch das Volk oder den Einzelnen von dem schlechten Gefühl der Anklage. Er konnte dann wieder gelöst seinen Weg gehen. Und damit herrschte wieder Frieden in der Seele des Menschen oder auch Freude im Leben des Menschen, weil er wusste, meine Schuld ist gesühnt. Und das wissen wir, das nehme ich hier einmal vorweg. Das Schuldopfer in dem Fall ist Jesus selber. Das ist nach Johannes 1 das Lamm, das der Welt Sünde trägt und von dem wir auch dann in der Offenbarung leben. Ich komme zum nächsten Punkt, C, die Salbung des Königs. Samuel salbte Saul zum ersten König über Israel. Lesen wir nach in 1. Samuel 10. Dann nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt, also Sauls Haupt, küsste ihn und sprach, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Es war eine öffentliche Geschichte, nicht heimlich, öffentlich, was ganz Besonderes. Und Samuel salbte auch David zum zweiten König über Israel, 1. Samuel 16. Da sandte er Isai, den Vater, und ließ ihn holen. Und er war bräunlich mit schönen Augen, von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn er ist es. Und dann wurde David zum König gesalbt. Dann nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern, und der Geist des Herrn geriet über David von dem an Tag an weiterhin. Also, wir haben hier die Salbung gelesen vom Propheten, die Salbung vom Priester und die Salbung vom König. Der König, da werde ich dann nächste Woche weiter drauf eingehen, lenkt den Willen seiner Untertanen und ist beauftragt, seinen Untertanen auch ein gewissen sorgenfreies Leben zu organisieren. Das Königreich soll bestehen aus Liebe und Gerechtigkeit. Wir wissen, wie weit wir da entfernt sind. Entschuldigt bitte. So wird der Christustitel, also mit einem dreifachen Heilsinhalt gefüllt, zur Entfaltung des Jesu-Namen. Wir lesen dann in der Schrift im Neuen Testament, wenn jetzt der Mittler des Heils, Mittler des Heils ist der Messias, Jesus Christus, und da kommt sein Titel, der gesalbte Christus als solcher bezeichnet wird, dann bedeutet das, dass in Jesus drei Ämter zusammenlaufen. Drei Ämter. Und diese drei Ämter, jedes einzelne, bedeutet eine Salbung für das Amt. Wenn wir die genaue Betrachtung von Jesus sehen wollen, dann sehen wir einmal, dass sich seine Salbung erfahrungsgemäß optisch am Jordan kennzeichnet hat. Da steht Jesus als sündloses Lamm unter Sündern. Er wurde den Menschen gleich. Und in dem Augenblick, wo Jesus getauft wurde von Johannes dem Täufer, kam der Heilige Geist hernieder in einer Gestalt wie eine Taube. Und dann kommt die Stimme aus dem Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Später, Apostelgeschichte 10, haben wir eine ganz besondere Geschichte. Da wird Jesus zu Cornelius gerufen, Petrus zu Cornelius gerufen, und dann hat er dort einen Verkündungsdienst. Müsst ihr selber nachlesen, wenn ich das jetzt erzählen wollte, kommen wir zu weit vom Thema weg. Apostelgeschichte 10, Verse 36 und 40. Und da sagt Petrus: Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist. Und dann erzählt er, dass er umgezogen ist und verkündet hat und Menschen geheilt hat, Tote auferweckt. Aber da spricht er über die Salbung mit dem Heiligen Geist. Und später, und das wissen wir alle, vielleicht warten auch schon einige drauf, die Salbung noch einmal von Maria in Bethanien in Johannes 12, wo sie dann Jesus salbt, das nun mal unter den Jüngern so eine kleine Unruhe bringt, wenn man denkt, Mensch, was könnte man mit dem Geld alles machen? Aber Jesus beruhigt die Gemüter und sie trocknet dann Jesus die Füße mit ihren Haaren. Nochmal im Alten Testament, weil da der Heilige Geist nicht immer war, hat es eine besondere Bedeutung, wenn der Prophet Jeremia von einem neuen Bund spricht. Und das ist der neue Bund, in dem wir jetzt stehen. Aber wir wissen, dass Jeremia eben vor dem Neuen Testament war. Und da heißt es in Jeremia 31, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Jesus spricht ja beim Abendmahl von dem neuen Bund. Und Jeremia verkündet das in Jeremia 31. Er sagt, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und sie aus Ägyptenland führte, ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Wir wissen, wie viel Bunde das Volk Israel nicht gehalten hat. Sondern Das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will das, mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Es wird keiner dem anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide groß und klein, spricht der Herr, denn ich will ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Jeremia spricht von dem Bund, der kommen soll. Und der Hebräerbrief erinnert an die Worte Jeremia. Hebräer 8, da heißt es, indem er sagt, einen neuen Bund, erklärt er den allersten für veraltet. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist seinem Ende nah. Und da lösen sich die Bunde auf, vom Alten Testament zu dem Neuen Testament. Und immer wenn wir hier Abendmahl feiern, verkünden wir den neuen Bund mit dem Blut und dem Leib Jesu Christi. Nun, zwischenzeitlich, und das ist diese Freude, die wir uns immer wieder auch erlauben dürfen, ist der auferstandene Herr aufgefahren. Und der von den Menschen am Kreuz Erhöhte bekommt, so ironisch das klingt, jetzt einen Ehrentitel. Wenn Jesus der Erhöhte ist, dann ist er ein Ehrentitel. Und er spricht selber in Johannes 12 davon, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzuzeigen, welches Todes er sterben würde. Aber das ist das Letzte, was an Erhöhung gemeint ist. Der erste Schritt der Erhöhung ist wirklich das Kreuz. Das ist die Erhöhung, wovon hier eigentlich die Schrift spricht. Und hier wird uns noch einmal der Vergleich mit der Schlange in der Wüste gewährt. Ich hoffe, dass ihr mich da noch ein bisschen folgen könnt, wenn ich auch hin und her springe. Das ist so, ich lebe das gerne, so das Alte und Neue Testament zusammenzusehen. Da heißt es in Johannes 3, bevor die Verse kommen, Johannes 3, 16, also hat Gott die Welt geliebt, da heißt es, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und mal jetzt ganz praktisch, ich weiß nicht, ob ein Arzt unter uns ist oder jemand aus dem medizinischen Personal. Wenn eine Schlange mich beißt, was brauche ich? Wenn es schlimm ist, wirklich ein Gegenium. Da muss was gespritzt werden, das diesen tödlichen Biss bekämpft. Die Israeliten konnten in der Wüste nicht zur Apotheke rennen und Hilfe holen. Sie mussten glauben. Sie mussten glauben, dass wenn ich diese erhöhte Schlange ansehe, dass das hilft. Die konnten nichts tun. Und genauso ist es bei uns. Wir können nichts tun, nichts. Wir müssen glauben. Und das ist hier das Wort, wie so, wie Mose es getan hat. So muss des Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wir können nichts tun und wir müssen auch nichts tun, aber wir müssen das Glauben, was das Wort uns sagt. Der von Gott in der Herrlichkeit Erhöhte, das wird dann immer das Thema sein, auch bei Petrus in der Pfingstpredigt. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat und so weiter und so weiter. Jetzt geht es im Neuen Testament immer um Jesus und um die Erhöhung Jesu am Kreuz. Apostelgeschichte 5, Sprecher Petrus hier wieder vor dem Hohen Rat. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Kreuz gehängt und getötet habt. den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland. Und dann sagt er, und des sind wir Zeugen. Darum geht es. Peter schreibt der Apostel Paulus in diesem bekannten Christus-Hymnus, Philipper 2, darum hat Gott ihn auch erhöht. Und deswegen hat er den Namen aller Namen. Die Himmelfahrt hat also diese drei Ämter erstmal vorausgesetzt. Das prophetische Amt, die Opferung in dem hohen priesterlichen Amt und des königlichen Amtes des Herrschafts. Wie gesagt, das müssen wir vor Augen halten, es sind drei verschiedene Ämter, genauso wie es zwei verschiedene Personen sind. Einmal göttlich, einmal menschlich und dann eben in diesen drei unterschiedlichen Ämtern. Aber die Erlösung und die Himmelfahrt ist die Voraussetzung für diese Ämter. Aber diese Ämter hat Jesus auf Erden inne gehabt. Der wunderbare Vergleich oder Verkehr zwischen dem Vater und dem Sohn wird uns hier oft dargestellt. Und diese Einheit, die sie auch haben, wird uns hier oft immer wieder gezeigt. Und diese Einheit, die der Vater und der Sohn hat, ist auch ein Stück weit in den Ämtern zu sehen. Ich komme jetzt zu dem großen Punkt A, das prophetische Amt Jesu Christi. Der wahre Prophet nach der Schrift, hatte ich schon gerade gesagt, grenzt sich ab zu dem Falschen. Er ist der Sprecher Jahwes, des Propheten, und er zeigt, was kommen soll. Die Menschen hatten nicht den Heiligen Geist, wie wir das kennen, und da war es der Prophet, der dem König Rat gegeben hat. Was soll ich tun? Und so weiter lesen wir dann in 1. Samuel, in 1. Chronik, dass der Prophet dann wusste, was zu tun ist. Aber er wusste nicht es sich aus sich, sondern er wusste es von Gott. Also der Prophet verkündet den Willen Gottes. Etwa wie Mose als Prophet die 10 Gebote verkündet. Die 10 Gebote hat Mose sich nicht ausgedacht, aber er verkündet sie. Oder der Bau der Stiftshütte. Die Stiftshütte war nicht die Idee von Mose, aber Mose wusste, wie sie gebaut werden sollte als der Prophet Gottes. Oder wenn wir an diese ganzen Gerätschaften in der Stiftshütte denken, an die Opferzeremonien und so weiter. Oder wenn Könige gegen Feinde zu kämpfen hatten, dann ließen sie sich beraten. Wenn sie die Stadt einnehmen wie Jericho, dann spricht Gott immer und gibt ihnen Anweisungen, was sie zu tun haben. Also es sind Weissagungen, wie etwas zu funktionieren hat und laufen soll. Und wenn wir jetzt durch diese Bibel blättern, dann sehen wir diese Schriftpropheten wie Jeremia, der war übrigens, auch wenn der Text anders aufgeteilt ist, der größte Schriftprophet, Jesaja, Hesekiel. Da kennen wir auch andere Propheten wie Jona, Joel, Haggai, wie sie alle heißen. Wir unterscheiden hier einmal zwischen den großen Propheten und den kleinen Propheten, nicht von der Geistlichkeit, sondern von dem Text, den wir in unserer Schrift finden. Es ist also keine Wertigkeit, sondern einfach nur von der Textlänge, nicht von dem, was sie zu sagen haben. Da müssen wir noch einen groben Unterschied machen, wenn wir schon über die Propheten nachdenken. Da müssen wir einmal die Propheten im Südreich sehen. Im Südreich haben wir mehr Propheten. Das Südreich war auch ungefähr 135 Jahre länger auf der Landkarte. Da haben wir Jeremia, Joel, Obadja, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania. Also eine ganze Reihe. Im Nordreich finden wir eigentlich nur 3 Propheten. Es gab sicherlich mehr, die die Schrift nicht erwähnt. Da war Hosea, Amos und Jona. Wenn wir schon so genau hinschauen wollen, ein Kommentar war von der Internetgemeinde, wie war das, detailverliebt, sage ich, möchte das dann hier auch nochmal sagen. Das sollten wir auch, wenn wir in der Schrift arbeiten, denn es ist ein Unterschied, ob ich einen Prophet zitiere und sage, der war im Nordreich, im Südreich, oder der lebte vor dem Exil oder nach dem Exil oder während des Exils. Also es gibt da schon Unterschiede, obwohl das Wort Gottes immer das Wort Gottes ist. Und Jesus war ein Prophet. Und da habe ich jetzt zwei Schriftstellen, die ich mit euch genauer betrachten soll. Einmal, was wir hier hören, dass Mose ein Prophet ist und dass der Nachfolger von Mose auch so ein großer Prophet sein wird. Das lesen wir in 5. Mose 18. Ich will einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Doch wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen redet, von dem will ich es fordern. Das ist ein Hinweis auf Jesus, wo Mose der Prototyp ist, der Typus ist. Die Schriftgelehrten haben das so nicht verstanden. Die haben zwar in der Schrift immer wieder geforscht, aber sie haben es so nicht verstanden. Und da schreibt der Apostel Petrus im 1. Petrusbrief, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht, auch die Propheten. Die haben von dieser Verheißung geweissagt, die für euch bestimmt ist. Also dieser Prophet, von dem hier Mose spricht, der hat alle Menschen der damaligen Zeit bewegt. Der war interessant für sie. In dem Prolog des Hebräerbriefs lesen wir, nachdem Gott vor Zeiten vielfach auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Also Jesus, der Prophet. Und dann sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dann verkündet Jesus als der Prophet uns den Vater. Und dann sagt er, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat uns ihn verkündet. Und mit diesem Selbstzeugnis komme ich dann auch zu diesem Verkündungsauftrag, die Zeugenprophetie. Wir haben von der Geburt Jesu verschiedentlich gesprochen. Und Zeuge dieser Geburt waren viele. Die Hirten auf dem Feld waren Zeugen der Geburt Jesu. Die Sterndeuter waren Zeugen der Geburt Jesu. Herodes, der das Kind umbringen wollte, Zeuge der Geburt Jesu. Der alte Simeon im Tempel, Zeuge der Geburt Jesu. Die alte Hanna, Zeuge der Geburt Jesu. Das haben wir abgedeckt. Dann kommt das Leben des Kindes, die Flucht nach Ägypten. Dann kommt der Jüngling mit 12 Jahren im Tempel. Und dann ist er ein Mann geworden. Und dann lesen wir was ganz Entscheidendes, und das habe ich euch abgedruckt auf dem Zettel. Das möchte ich auch so vorlesen, weil es so aussagekräftig ist. Da steht in Lukas 4 die Verse 16 und 22. Jetzt beginnt das öffentliche Wirken unseres Propheten. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, ganz entscheidend, und ging nach seiner Gewohnheit. Das dürfen wir nicht überlesen. Und ging nach seiner Gewohnheit am Schabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Jesaja 61. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, ich habe das heute nicht mitgebracht, muss ich vielleicht an anderer Stelle mal. Ich habe eine alte Schriftrolle, keine biblische Schrift, sondern nur von den Römern. Ihr wisst, dass man die Schrift früher auf- und abgerollt hat. Und hier kommen wir jetzt zu Jesaja 61. Das heißt also, Jesus kannte sich in der Schriftrolle aus. Sie wird ihm ja gereicht. Er hatte sie nicht offen da liegen. Sie wird ihm gereicht und er rollt auf und dann findet er diese Stelle und sagt: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Erinnert euch, was ich gerade gesagt habe. Weil er mich gesalbt hat, das so zu verkünden das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es den Dienern, setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen ihn an, und er fing an zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Da nimmt Jesus die ganze Aufmerksamkeit auf sich und sagt in seiner Autorität: Und heute ist es erfüllt. Das ist eine Anmaßung, wenn es nicht die Wahrheit ist. Aber es war die Wahrheit. Er war gesalbt. Und jetzt geht's los, dann kommen die Leute und sagen: Was ist da überhaupt passiert? An anderer Stelle, Matthäus 13, da heißt es: Und er kam in seine Pharsastadt und lehrte in der Synagoge, sodass sie sich entsetzten und fragten: Hat dieser solche Weisheit und Taten? Ist er nicht des Zimmermanns Sohn? Also die Völker, die Leute, die waren völlig konsterniert, die waren fertig. Was ist denn da los? Der hat doch nicht studiert. Der war doch nicht in Marburg. Woher weiß der das alles? Ist er nicht der Zimmermanns Sohn? Und mit diesem Zimmermanns Sohn, da kommt wieder so ein Stück Verachtung durch. Der Zimmermann. Ach ja. Und dann machen sie weiter. Heißt seine Mutter nicht Maria? Und seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas? Und seine Schwestern, Plural, Schwestern, wohnen sie nicht alle bei uns? Und dann ärgern sie sich über ihn. Ärgerst du dich auch über Jesus? Über diesen Anspruch? Das ist ganz gewaltig, dass hier das Volk sagt: Ist er nicht der Zimmermanns Sohn? Das zeigt einmal, wie klar Jesus Mensch war. Aber wie er jetzt den Anspruch erhebt, der Sohn Gottes zu sein. Und der Zimmermanns Sohn, das ist auch so eine Ironie, die mich immer nachdenklich macht. Der Zimmermann trägt Balken. Und Jesus trägt seinen Balken. Ein Zimmermann hat immer Nägel. Und durch Jesu Hände werden Nägel geschlagen. Lass das Bild mal so vor Augen gehen, was mit diesem Zimmermann gemeint ist. Auch wenn Jesus von dem Vergleich spricht, Splitter und Balken. Als Zimmermann wusste er genau, wovon er sprach. Nochmal, Jesus geht nach Nazareth, wo er erzogen war, und er geht in seiner Gewohnheit. Das heißt, er ging 30 Jahre nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Und deswegen wusste er auch, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten ticken. Er kannte sie. Er war vertraut mit den Regeln. Er kannte die Schriftauslegung, er kannte das Schriftverständnis, er kannte auch die messianische Erwartung. Das wusste er alles. Und wir lernen hier aus dem Text eigentlich, dass es einer eigenen Auslegung bedarf. Den Rhythmus, wie es genau war, wissen wir nicht. Wahrscheinlich so ein Stück weit so wie in der evangelischen Kirche mit einem Podium, Lesepult, dann wurde die Schriftlesung gelesen, die Gesetze wurden ausgelegt und so weiter. Und dann kam es zu einer weiteren Schriftlesung, und in dieser wird Jesus das Buch Jesaja gereicht. Nochmal ganz wichtig: Jesus hat sich das nicht ausgesucht. ich möchte heute lesen. Und es wurde ihm gereicht, warum auch immer. Und er nimmt diese Stelle auf sich. Also, er kannte den Propheten Jesaja. Und nicht, wie uns heute gelehrt wird, den Jesaja Kapitel 1 bis 39, dann den Deutro-Jesaja von Kapitel 40 bis 55 und den Tritro-Jesaja von 56 bis 66, weil man ja nicht alles wissen kann. Ich kann euch belegen mit dem Matthäus-Evangelium. Da finden wir im Matthäus-Evangelium alle drei Jesajas, die heute gelehrt werden, und Jesus hat das nicht kritisiert. Für ihn war Jesaja Jesaja. Können wir alles nachlesen und prüfen im Matthäus-Evangelium, auch in den anderen Texten. Übrigens, der Text heute wäre dann aus dem dritten Jesaja, aus Tritto-Jesaja. Das hat Jesus nicht angegriffen. Und er hatte das Buch, die Rolle, genauso wie wir sie kennen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das bezieht sich jetzt hier auf den Messias. Der Geist ist drauf. Warum? Weil der Herr mich gesalbt hat. Und dann lesen wir das in Jesaja 11. Der Geist der Weisheit, der Geist des Rates, der Geist der Erkenntnis und so weiter. All das, was wir dann zu Weihnachten wieder bedenken werden. Der Messias, auf Deutsch der Gesalbte, verrichtet seinen Dienst. Und Johannes der Täufer wird ein wenig schwach. Dann schickt er seine Jünger zu Jesus und sagt, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einem anderen warten? Und dann sagt Jesus, was er tut. Und dann sagt er, und das sagt dem Johannes. Jesus antwortete und sprach zu ihm, verkünde Johannes, was ihr seht und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Amen wird das Evangelium verkündet. Das war seine Visitenkarte. Das sollte der Messias machen und Jesus hat es getan. Die Wortprophetie, das heißt das Prophetentum und die Lehre. Die Lehre kommt aus dem Wort Gottes. Und aus dem Wort Gottes heraus kommt dann auch wieder die Autorität. Wenn eine Gemeinde, eine Kirche nicht das Wort Gottes verkündet, so wie es in der Schrift steht, hat es keine Autorität. Die Autorität kommt aus der Schrift. Und das ist, was Jesus immer wieder auch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten macht. Er bezieht sich auf die Schrift. Selbst in der Versuchungsgeschichte Lukas und Matthäus 4 bezieht sich Jesus auf die Schrift. Und er legt auch später den Jüngern und den Emmaus die Schrift aus. Also, Autorität kommt nicht von dem, dass ich gut, didaktisch und was weiß ich, gebildet, theologisch bin. Das ist alles wichtig, sollen wir auch alle mitnehmen, alle Kurse, die uns da geboten werden. Aber die Vollmacht kommt aus der Schrift. Es ist natürlich schwer, jetzt zum Beispiel auch für mich, wenn ich hier mittwochs für Mittwoch stehe. Ich kenne euch zu wenig und die Internetgemeinde schon mal gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich über eure Köpfe rede oder ob ich doch etwas tiefer oder etwas höher sein muss. Das weiß ich alles gar nicht. Es ist eben schwierig, hier so aus dem Stand Leute anzusprechen, ohne denn wirklich dieses Feedback zu haben. Also das ist ein bisschen schwierig, weil man auch die Reifezustände nicht so erwischen kann und so weiter. Aber wir haben ja in der Schrift viele Sachen, viele Kapitel, die uns da helfen, auch tiefer reinzukommen, wenn wir schon tief sind oder andere zu unterstützen. Jesus lehrt also in den Synagogen und er spricht immer wieder, das haben wir in den vorherigen Tagen gesehen, er spricht immer wieder darüber, dass er der Sohn Gottes ist und spricht vom Menschensohn. Und zu seinen Predigten kommen dann die Wunder, die er vollbringt. Also zum Beispiel Elia hat Wunder gewirkt und andere Propheten auch. Und Jesus wirkt auch Wunder und macht deutlich, dass er damit auch in der Prophetenamt steht. Ich möchte zur Geistprophetie kommen, weil ich gerade gesehen habe, dass die Uhr hier schon erheblich tief gesunken ist, in meinen Augen ist zu tief, dass ich hier ein bisschen anheben muss an Geschwindigkeit. Ich komme jetzt zur Geistprophetie. Da geht es um das Kommen. Jesus spricht von der Himmelfahrt und wenn er im Himmel ist, kommt der Heilige Geist. In Johannes 16 lesen wir, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit lehren. Und das Kommen und das Bezeugen ist dann auch immer der Auftrag an die Jünger. So zum Beispiel in Apostelgeschichte 1, da spricht er von dem Heiligen Geist, der kommen wird. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Da spricht er immer wieder von dem, was kommen wird. Und nun sagte ich ja gerade, der falsche und der richtige Prophet unterscheiden sich dadurch, dass der wahre Prophet die Wahrheit sagt. Und der Heilige Geist ist gekommen. Deswegen feiern wir ja Pfingsten. Und so ist es wichtig, das zu verstehen, dass wenn Jesus sagt, dass die Jünger ausgehen sollen, als wahrer Prophet auch die Jünger ausgegangen sind. Und dann kamen die Apostel, dann kommt Paulus, dann kommen in der Gemeinde die Ältesten, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Die kommen alle, so wie es vorausgesagt wurde. Und das lesen wir auch in Epheser 4, dass es so in der Gemeinde stattfindet. Das ist, hat alles etwas mit dem zu tun, was Jesus schon als prophetischer Gabe gesagt hat. Und auch, dass dadurch in die Gemeinde die Dienste aufgebaut werden und dass wir in einen Machtbereich eingreifen. Das ist Prophetie Jesu und der Schrift. Und das ist der Auftrag und damit kommen wir auch zum Ziel. Schlussendlich mündet das Kommen in dem zweiten Kommen Jesu. Auch das wiederum ist ein Teil der Prophetie, diese endzeitliche Ankunft, die Parousie des Herrn. Und dann auch wieder von dem Kommen des Weltgerichts. Auch das ist vorausgesagt von Jesus. Also Jesus war wirklich der Prophet, der das Wort verkündet hat vom Alten Testament, aber uns reingenommen hat auch in das Neue, auch in das Zukünftige, was dann noch kommen wird. Und deswegen müssen wir das auch glauben, so ob wir es sehen oder nicht. Jesus war ein Prophet. Er war der, der die Wahrheit gesagt und gelehrt hat. In Jakobus 5 lesen wir, so neigt nun geduldig, liebe Brüder, bis auf das Kommen des Herrn. Und Petrus, das hatte ich mal in einem Gottesdienst hier gesagt, sagt auch, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, die wir euch kundgetan haben über das Kommen. Also das Kommen ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich an dieser Stelle gar nicht tief ausloten kann. Was mir aber noch wichtig ist, und das möchte ich auf jeden Fall hier noch ansetzen, auch wir Gläubige sind gesalbt. Wir haben über das Salben gesprochen im Alten Testament. Auch wir Gläubige sind gesalbt. 2. Korinther 1 heißt es, Gott ist aber, der uns festmacht samt euch in Christus, der uns gesalbt hat und versiegelt in unsere Herzen als Unterpfand den Heiligen Geist gegeben hat. Lass mich hier noch 2, 3 Minuten verbringen. Wir alle kennen ein Stück weit die deutsche Nationalhymne. Da heißt es, Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Jetzt habe ich gerade gelesen in dem 2. Korintherbrief, der uns festmacht, samt euch in Christus und gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Unterpfand ist nicht etwas Unterrangiges, wie man vom Wort denken könnte. Wir kennen alle Pfand, Pfandflaschen und jetzt habe ich einen Unterpfand. Die Garantie für das Glück hier in dem Lied der Nationalhymne ist, das Unterpfand, ist die Einigkeit, Recht und Freiheit. Das ist das Unterpfand, was hier in der Nationalhymne besungen wird. Also sicheres Zeichen. Pfand für den Gläubigen ist hier die Bürgschaft. Wenn ich das so einfach erklären darf, der Unterpfand und der Pfand können damit erklärt werden, dass der Pfand im Allgemeinen beweglich ist. Also ich kann zum Beispiel meine Uhr pfänden lassen. Oder mein Auto. Oder andere Gegenstände kann ich pfänden lassen. Und das sind bewegliche Gegenstände. Ein Unterpfand ist nicht beweglich. Diese Kirche könnte der Unterpfand für etwas sein, ein Gebäude. Also was ein Grundstück darstellt, das hat viel mehr Wert als ein Pfand. Und wir sind gesalbt und das Unterpfand ist in Jesus gegeben worden. 1. Petrus 17, führt euer Leben, solange ihr in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Daran müssen wir denken, dass auch wir reingenommen sind als Glieder an dem Leib Christi. Das ist nichts Bedeutungsloses. Das ist was ganz, ganz Tiefes. Wir sind ein Stück weit, wie ich zu Beginn sagte, der Samen von Pfingsten. Ein Stück weit das, was Jesus durch sein Leiden und Sterben uns gegeben hat, damit wir Frucht bringen zu seiner Ehre. 2. Korinther 1, Gott ist aber, der uns festmacht, samt Christus in uns und uns gesalbt hat und versiegelt, und unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Johannes schreibt, 1. Johannes 2, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt. So ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden von ihm, wenn er kommt. Amen. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du als der wahre Prophet gekommen bist, dass du das Wort gelehrt hast, dass du den Bezug immer wieder hergestellt hast, vom Alten Testament auch in das Neue hinein, und dass du uns auf wunderbare Weise dein Wort erhalten geblieben ist über all die Jahre. Herr, wir danken dafür, dass du darauf geachtet hast. Und nun schenke es uns, dass wir auf dein Wort achten, dass wir es da einsetzen, wo wir es gebrauchen sollen, dass wir damit handeln und wuchern und kämpfen, weil das Wort uns übermittelt wurde und als Garantie überlassen wurde, dass wir es wertschätzen, in Ehren halten und nicht lächerlich machen, Herr. Schenk uns diesen tiefen Ernst in deinem Wort, auch die Freude zu erkennen, die du uns darüber vermittelst, über diese Traurigkeit von Karfreitag, über die Freude der Auferstehung, der Himmelfahrt und deiner Wiederkunft. Ach, himmlischer Vater, habe Dank, dass wir so in deinem Wort blättern und lesen dürfen und so erfüllt sein dürfen von dem, was sich erfüllt hat. So gib uns auch die Kraft zu glauben, was sich erfüllen wird. Immer wieder beten wir auch für unsere Situation hier in dieser Gemeinde. Schenke da auch in den nächsten Stunden und Tagen Klarheit, Herr. Schenke Worte des Lebens, an denen wir uns orientieren können, weil wir uns auf dein Wort verlassen dürfen. möchten danken, Herr, dass du mit uns durch diesen Abend gegangen bist, und wir befehlen uns für den Rest des Tages und den Heimweg an. Mögest du uns bewahren und auch wieder gesund zusammenführen. Und jetzt wollen wir gemeinsam das Gebet sprechen, das du uns selber gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Liebe Geschwister, wenn ihr hier noch mal ganz kurz Platz nehmen könnt, ich habe noch eine Ansage für den kommenden 26. März. Wurde schon verschiedentlich angekündigt, ist insoweit auch nichts Neues, aber ich wurde aufgetragen, das noch mal zu sagen. Da geht es zu dem Aufruf zu dem Gebets- und Fastentag. Da gibt es auch einen Flyer, den kennt ihr sicherlich aus dem Internet. Da steht also, es geht bei uns in diesem Gebet nicht nur um Pastor Olaf Latzel und die Gemeinde in Bremen. Es geht um Deutschland, es geht um die Erweckung, Erneuerung, Buße und Umkehr. Unser Land braucht Jesus. Luther brachte den Menschen die Bibel. Wir müssen die Bibel den Menschen zurückbringen. Lasst uns beten, dass wir in Liebe und Wahrheit Gottes Wort verkündigen und Menschen auf den Weg, Jesu Weg, bringen. Ihr habt die Möglichkeit, euch auch da wieder per Internet hier in der Gemeinde einzuladen über Sitzplätze. Das kennt ihr, das Prozedere, das muss ich jetzt nicht erklären. Hier werden in der Kirche zwei Leinwände aufgebaut. Es wird also hier stattfinden. Wie weit die Plätze jetzt belegt sind, weiß ich nicht. Es wird dann aber auch Livestream-mäßig, glaube ich, übertragen. Und das ist am Freitag, den 26. März um 19 Uhr. Also da könnt ihr schon mal auch einen Blick drauf werfen. Wir wollen uns da mit dieser Gemeinde in Köln ein Stück weit zusammentun. Dort wird Ulrich Pazzani die Predigt halten, andere Brüder werden ein Grußwort halten. Auch Pastor Olaf Latzel und Dr. Jürgen Fischer werden da sein. Also es wird etwas zusammen sein, aber es geht in dem Fokus darauf, dass Luther uns die Bibel gebracht hat und dass wir jetzt den Menschen diese Bibel wieder zurückbringen müssen. Ja, danke nochmal für diese Aufmerksamkeit, auch für diese letzte Runde. Nun wünsche ich euch einen gesegneten und bewahrten Heimweg.